Schatzsuche zerstreute Brotkrumen. Am nächsten Morgen verweigert der Magen die Kaffeebrühe. Die Staatsanwälte, die man aus München nach Niederschönenfeld versetzt hat, verzeihen uns nicht, dass wir sie klein gesehen haben, dass sie sich vor uns fürchteten. Wenn sie uns schikanieren, rächen sie sich für ihre eigene Feigheit. Ich fasse das Leid nicht, das der Mensch dem Menschen zufügt. Sind die Menschen von Natur so grausam? Sind sie nicht fähig, sich hineinzufühlen in die Vielfalt der Qualen, die stündlich, täglich Menschen erdulden? Nein, ich glaube nicht an die böse Natur des Menschen. Ich glaube, dass er das Schrecklichste tut aus Mangel an Fantasie, aus Trägheit des Herzens. Nach Walter Rathenaus Ermordung erinnert sich der Reichstag der Republikaner, die in deutschen Zuchthäusern und Gefängnissen verkümmern. Eine allgemeine Amnestie soll sie befreien. Welche Hoffnungen erregt diese Nachricht? Endlich werden wir frei. Nach 3 Jahren frei. Sehnsüchtig warten wir auf die Botschaft, die das Kerkertor öffnet. Wir umarmen uns, wir lachen, wir singen, der Hader ist vergessen. Wir packen unsere Habseligkeiten. Wir ziehen festtägliche Kleidung an. Wenn die Nachricht kommt, werden wir bereit sein. Dann jedoch bekommen wir tagelang keine Zeitungen, tagelang keine Briefe. Endlich erfahren wir, die bayerische Regierung hat im Reichstag erklärt, das Reich habe kein Recht, Amnestien für Bayern zu erlassen und gedroht, sie werde das Gesetz nicht durchführen. Der Reichstag beugte sich. Alle politischen Gefangenen werden entlassen, nur die bayerischen bleiben gekerkert. Einen Tag lang bereue ich, dass ich 1919 die Begnadigung abwies. Nach 6 Monaten Haft. In Berlin wurde mein Drama Die Wandlung gespielt. Mehr als 100 Mal. Der bayerische Justizminister wollte eine Geste der Großmut zeigen und mich freilassen. Ich verzichtete auf den Gnadenakt. Ihn annehmen hieß die Heuchelei der Regierung unterstützen. Es widerstrebte mir, hinauszugehen, während die Arbeiter weiter gefangen bleiben sollten. Je mehr ich mich an die Gefangenschaft gewöhne, je mehr die Haft zum Alltag wird, desto stärker bedrängen mich die Erlebnisse der Revolution. Ich bin gescheitert. Ich habe geglaubt, dass der Sozialist, der Gewalt verachtet, niemals Gewalt anwenden darf. Ich selbst habe Gewalt gebraucht und zur Gewalt aufgerufen. Was erwartet den Menschen, der in die Geschicke der Welt eingreifen will, also zum politisch Handelnden wird? Wenn er die als recht erkannte sittliche Idee im Kampf der Massen verwirklichen will? Ist der Mensch nicht Individuum und Masse zugleich? Als Individuum handelt der Mensch nach der als recht erkannten moralischen Idee. Als Masse wird er getrieben von sozialen Impulsen. Das Ziel will er erreichen, auch wenn er die moralische Idee aufgeben muss. Unlösbar scheint mir dieser Widerspruch. Ich suche ihn zu formen. So entsteht mein Drama Masse Mensch. In wenigen Tagen schreibe ich das Stück. Abends um 9 erlischt das Licht in den Zellen. Eigenes Licht ist verboten. Ich verhänge den Tisch mit einer Decke, ich lege mich flach auf den Boden und schreibe beim Schein einer Kerze weiter, bis zum Morgen. Das Stadttheater in Nürnberg führt das Drama auf. Es hat ein merkwürdiges Schicksal. Die einen sagen, es sei konterrevolutionär, weil es die Gewalt verwerfe, die anderen, es sei bolschewistisch, weil die Trägerin der Gewaltlosigkeit untergehe. Die bayerische Regierung verbietet die Aufführung von Masse Mensch. Sie stützt sich auf eine Beschwerde des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, der sich durch die Börsenszene beleidigt fühlt. An der Wand meiner Zelle flirren Sonnenlichter. 2 eirunde Flecke bilden sich. Wie sähe der Mensch das Leben, den der Krieg entmannt hat? Ist der gesunde Mensch nicht mit Blindheit geschlagen? Auch der Sozialismus wird nur jenes Leid lösen, das herrührt aus der Unzulänglichkeit sozialer Systeme. Immer bleibt ein Rest. Minuten später schreibe ich die Fabel zu meinem Drama Hinkemann. Als das Stück im Dresdner Staatstheater aufgeführt wird, kommt es zu Wüstentumulten. Ein völkischer Herr Mutschmann hat sie organisiert. Einer Wohlfahrtskasse entnahm er Geld und kaufte 800 Eintrittskarten für Studenten, Handlungsgehilfen, Schüler. Jedem dieser 800 Radaulustigen war ein Zettel in die Hand gesteckt mit jenen kriegsfeindlichen Sätzen aus meinem Drama, die das Signal zum Theaterskandal geben sollten. Die erste Szene wird gespielt, die 800 sehen sich bestürzt an, die Stichworte fallen nicht, der Regisseur hat sie gestrichen. In der zweiten Szene endlich fällt das Stichwort. Nun ist kein Halten mehr, Trillerpfeifen schrillen, das Deutschlandlied wird gegrölt. Eine Episode des Stücks spielte das Leben vorweg. In der Loge des ersten Ranges bricht ein Mensch inmitten der Aufregung zusammen, vom Herzschlag getroffen. Die Nachbarn bitten die Raudis, sie möchten auf den Sterbenden Rücksicht nehmen. Einer neigt sich über ihn, betrachtet sachkundig sein Gesicht, sieht die gebogene Nase und wendet sich zu seinen Kumpanen. Es ist nur ein Jud, sagt er. Die anderen toben weiter. Ich denke an meine frühe Jugend, an den Schmerz des Knaben, den die anderen Buben Jude schimpften, an die schreckliche Freude, die ich empfand, wenn ich nicht als Jude erkannt wurde, an die Tage des Kriegsbeginns, an meinen leidenschaftlichen Wunsch, durch den Einsatz meines Lebens zu beweisen, dass ich Deutscher sei, nichts als Deutscher. Aus dem Feld hatte ich dem Gericht geschrieben, es möge mich aus den Listen der jüdischen Gemeinschaft streichen. War alles umsonst? Oder habe ich mich geirrt? Liebe ich nicht dieses Land? Habe ich nicht in der reichen Landschaft des mittelländischen Meers gebangt nach den kargen, sandigen Kiefernwäldern, der Schönheit der stillen, versteckten Seen des deutschen Nordens? Rührten mich nicht die Verse Goethes und Hölderlins, die ich als wacher Knabe las, zu dankbarer Ergriffenheit? Die deutsche Sprache. Ist sie nicht meine Sprache, in der ich fühle und denke, spreche und handle? Teil meines Wesens, Heimat, die mich nährte, in der ich wuchs? Aber bin ich nicht auch Jude? Gehöre ich nicht zu jenem Volk, das seit Jahrtausenden verfolgt, gejagt, gemartert, gemordet wird, dessen Tapferste sich nicht beugten und eher starben, als sich untreu zu werden? In allen Ländern regt sich verblendeter Nationalismus und lächerlicher Rassenhochmut. Muss ich an dem Wahn dieser Zeit, an dem Patriotismus dieser Epoche teilnehmen? Bin ich nicht auch darum Sozialist, weil ich glaube, dass der Sozialismus den Hass der Nationen ebenso wie den der Klassen überwinden wird? Die Worte »Ich bin stolz, dass ich ein Deutscher bin« oder »Ich bin stolz, dass ich ein Jude bin« klingen mir so töricht, wie wenn ein Mensch sagte »Ich bin stolz, dass ich braune Augen habe«. Stolz und Liebe sind nicht eines. Und wenn mich einer fragte, wohin ich gehöre, ich würde antworten, eine jüdische Mutter hat mich geboren, Deutschland hat mich genährt, Europa mich gebildet. Meine Heimat ist die Erde, die Welt, mein Vaterland. Ein Schwalbenpärchen hat sich in meiner Zelle eingenistet. Einen Sommer lang lebt es bei mir. Es baut ein Nest, die Schwälbin brütet, das Männchen unterhält sie mit trillerndem Lied. Junge entschlüpfen, die Eltern füttern sie, lehren sie fliegen. Im Herbst ziehen sie davon in südliche Länder. Unendlich beschenkt mich dieser Sommer. Die scheuen Tierchen haben sich so an mich gewöhnt, dass sie, wenn ich am Tisch arbeite, auf die Lampe sich setzen und miteinander zwitschern und spielen. Ich bin still und glücklich und dankbar. Was ich gesehen und beobachtet, gefühlt und gedacht, schreibe ich nieder in einem kleinen Buch. Ich nenne es das Schwalbenbuch. Es ist wahrhaftig ein ungefährliches Buch, aber der Staatsanwalt beschlagnahmt das Manuskript. Seine Verbreitung, schreibt er im hässlichen Stil der behördlichen Sprache, würde dem Strafvollzug Nachteile bereiten, das Buch enthalte agitatorische Stellen in solcher Häufung, dass es als Hetze wirke. Ich beschwere mich beim Deutschen Reichstag. Ich habe nie um Gnade für mich gebeten. Ich will auch heute keine Gnade von Ihnen. Ich erwarte, dass Sie mir zu dem Recht verhelfen, das ich als politischer Ehrenhäftling beanspruchen darf. Unter dem barbarischen Regime der Zarenknute war es in Russland eingekerkerten Schriftstellern möglich, sich die Freiheit des Geistes zu retten. Im Freistaat Bayern wird im Jahre 1923 die Freiheit des Geistes als Verbrechen geahndet. Wollen Sie dulden, dass einem Strafvollzugsbeamten das Recht zugesprochen wird, Werke der deutschen Literatur nach Belieben zu unterdrücken? Wollen Sie dulden, dass ein Gefangener, nur weil er revolutionärer Sozialist ist, in der Republik Deutschland außerhalb des Gesetzes steht? Der Reichstag würdigt mich keiner Antwort. Ich helfe mir selbst. Ein Freund stenografiert das Schwalbenbuch auf einen handgroßen Zettel mit winziger Schrift. Ein Gefangener, der entlassen wird, trägt ihn in seinem Körper in die Freiheit und sendet ihn dem Verlag, der das Buch druckt. Der Staatsanwalt rächt sich auf seine Weise. Vögel bauen nur dann in überdachten Räumen, wenn das Fenster nach Osten sich wendet. Ich muss meine Zelle verlassen und in eine nördliche ziehen. Im nächsten Frühling kommen die Schwalben wieder. Kommen von irgendwo, aus Urwaldlandschaft und Sonnentraum. Unter Hunderten von Gefängnissen finden sie unser Gefängnis. Unter Hunderten von Zellen meine. Die Schwalben beginnen ihr Nestchen zu bauen. Auf Befehl des Staatsanwaltes poltern Aufseher in die Zelle und reißen das fast vollendete Nest mit gleichgültig roher Gebärde herunter. Aber schon am nächsten Tag beginnen die Schwalben wieder zu bauen. Wieder zerstören die Wächter das Nest. Der neue Zelleninsasse, Maurer in einem bayerischen Dorf, schreibt dem Staatsanwalt einen Brief.
Ich bitte den Herrn Festungsvorstand, den so schwer geprüften, geduldigen und überaus nützlichen und fleißigen Tierchen, ihr so hart und schwer erkämpftes Nestchen belassen zu wollen. Ich erkläre, dass dieselben mich nicht im geringsten stören und auch nichts beschädigen. Erwähnen möchte ich noch, dass in verschiedenen Gefängnissen Schwalbennester sich befinden und dieselben bei schwerer Strafe nicht zerstört werden dürfen. Hochachtungsvoll, Rupert Enzinger aus Kolbermoor.
Der Staatsanwalt erteilt den lakonischen Bescheid, Schwalben sollen im Stall bauen, da ist Platz genug. Das Nest, das inzwischen sich rundet, verfällt dem Spruch. Dem Gefangenen wird eine Zelle gen Norden gewiesen, die andere zugesperrt. Verwirrt, leidenschaftlich erregt, fangen die Schwalben gleichzeitig in 6 Zellen zu bauen an. Wer kann wissen, was sie treibt? Vielleicht Hoffnung, dass die Menschen ihnen ein Nest gewähren? Aus Einsicht und ein wenig Güte? Die 6 Nester werden weggefegt. Ich weiß nicht, wie viel Mal Aufbau und Zerstörung einander folgen. 7 Wochen dauert der Kampf. Ein heldenhafter, ruhmreicher Kampf bayerischer Rechtsbeschützer. Wider den Geist tierischer Auflehnung. Leise spricht es sich von Gefangenem zu Gefangenem.
Sie haben im Waschraum zwischen die Abflussröhren eine Stelle gefunden, wo keiner sie entdecken kann.
So sind die Schwalben doch Sieger geblieben im Kampf mit menschlicher Bosheit. Jeder Gefangene fühlt sich Sieger mit ihnen. Doch die lauschenden Wächter, einem Morgen haben sie auch dieses Nest erspäht. Nun bauen die Schwalben nicht mehr. Abends fliegen sie in eine Zelle, nächtigen dort, eng aneinander geschmiegt, auf dem Leitungsdraht. Fliegen in der Frühe davon. Eines Abends ist das Schwalbenmännchen allein. Die Schwalbin ist gestorben. Das letzte Jahr der Haft. So unbändig war mein Freiheitswille all diese Jahre. Keine Krankheit, keine Strafe vermochten ihn zu brechen. Jetzt, da ich die Tage zu zählen beginne, die mir noch bleiben bis zur Entlassung, geschieht etwas Merkwürdiges. Ich fühle, wie meine Lebenskraft sich mindert. Tagelang liege ich apathisch in meiner Zelle. Ich freue mich nicht auf die Freiheit. Ich ängstige mich vor ihr. Ich ängstige mich vor Verantwortung und Verpflichtung. Tausende von Briefen habe ich in diesen Jahren erhalten. Viele Menschen warten auf mich. Sie haben sich ein Bild von mir geformt, größer als ich bin. Sie erwarten Erfüllungen, die ich enttäuschen muss. Ich bin ärmer, als sie wähnen. Ich fühle mich schwächer werden von Tag zu Tag. Mein Pulsschlag wird leiser. Ich wünsche mir den Tod. Da er nicht kommt, verwirrt mich die unheimliche Lockung. In einer Nacht bin ich nahe daran, den Tod zu rufen. Am nächsten Tag ist der Alp von mir gewichen. Meine Kraft wächst. Ich kann nur sein, was ich bin. Ich will das Leben bestehen und werde es bestehen. Und wenn ich versage, muss ich es tragen. Einen Tag vor meiner Entlassung werde ich zum Staatsanwalt gerufen. Freundlich lächelt er mich an.
Ich habe Ihnen zwei Botschaften zu bringen, Herr Toller. Eine frohe und eine weniger frohe. Zuerst die weniger frohe. Eins, Sie sind Preuße. Sie haben nach den Feststellungen der Behörde Ihre Gesinnung nicht geändert, bedeuten also nach wie vor eine Gefahr für die Sicherheit des Landes, die nur durch Wegweisung abgewendet werden kann. Zwei, zur Sicherung des Vollzugs der Ausweisung sind Sie über die bayerische Grenze zu stellen. 3. Gebühren bleiben außer Ansatz. 4. Die Kosten des Verfahrens und des Vollzugs haben Sie zu tragen. Und jetzt die frohe Botschaft. Sie sollten erst morgen 1.18 Uhr entlassen werden. Ihnen wird ein Tag Ihrer Haft geschenkt. Sie dürfen schon heute zu Ihren lieben Angehörigen heimfahren. Diese beiden Herren werden Sie bis zur sächsischen Grenze begleiten.
Wann geht der nächste Zug?
Sorgen Sie sich nicht darum, Herr Toller. Die Reiseroute haben wir gewählt. Größere Städte, besonders Industrieorte, werden vermieden. Was sollen Ihnen Demonstrationen der Arbeiter? Sie sehen sich gewiss nach Ruhe. Trotz des kleinen Umwegs werden Sie am 16. Juli morgens wohlbehalten die sächsische Grenze passieren. So bleiben Ihnen immerhin einige unverhoffte Stunden.
Ich darf nicht mehr zu meinen Kameraden zurückkehren. Ich muss mich splitternackt ausziehen. Körper, Anzug und Wäsche werden durchsucht. Ich packe meine Sachen. Die Herren Kriminalbeamten nehmen mich in die Mitte. Das Gefängnistor öffnet sich. Ich atme die Luft des unvergitterten Himmels. Auf dem Weg zur Bahn patrouillieren radfahrende Landjäger. Auf dem Bahnsteig schreite ich eine Ehrenkompanie schwer bewaffneter Gendarmen ab. Warum so viel Ehre?
Ein Attentat auf Sie war geplant. Die bayerische Regierung weiß, was sie Ihnen schuldig ist. Wir sind ein Ordnungsland. Fahren Sie mit Gott und behalten Sie unser liebes Bayernland in freundlicher Erinnerung.
An der sächsischen Grenze verlassen die Herren den Zug. Ich bin allein. Ich bin frei. Ich stehe am Coupé-Fenster und blicke in die Nacht des vertrauten Firmaments. Ich denke an die Zeilen des Schwalbenbuchs. Ich stehe am nächtlichen Gitterfenster. Träumend zwitschert die Schwalben. Ich bin nicht allein. Auch Mond und Sterne sind mir Gefährten und die schimmernden, schweigenden Felder. Nein, ich war nie allein in diesen 5 Jahren. In der trostlosesten Verlassenheit nie allein. Die Sonne hat mich getröstet und der Mond. Wind, der über eine Pfütze strich und sie wellte zu fliehenden Kreisen. Gras, das im Frühjahr wuchs zwischen Steinen des Hofs. Ein guter Blick. Ein Gruß geliebter Menschen. Freundschaft der Kameraden. Der Glaube an eine Welt der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Menschlichkeit. An eine Welt ohne Angst und ohne Hunger. Ich bin 30 Jahre, mein Haar wird grau. Ich bin nicht müde.
Eine Jugend in Deutschland von Ernst Toller. Teil 3, Gefängnis. Toller, Steven Scharf. Freundin, Brigitte Hobmeier. Dr. Beruth, Paul Herwig. Offizier, Michael Tregor. Gastfreund, Martin Carnevali. Kriminalkommissar und Polizist, Andreas Bittel. Staatsanwalt Lieberich, Stefan Wilkening. Wärter, Maximilian Brückner. Anwalt, André Jung. Arbeiter, Oliver Losehand. Bauer, Rudolf Waldemar Brehm. Aufseher, Wolfgang Minardi. Staatsanwalt Hoffmann, Oliver Mallison. Maurer, Michael A. Grimm. Komposition, Jakob Diehl. Ton und Technik, Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie, Katja Langenbach. Produktion, Bayerischer Rundfunk 2008. Redaktion, Katharina Agathos.
We'll be right back. come here.